Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist uns aus Georgien zugeschaltet, aus der Hauptstadt Tiflis. Es ist Stefan Tolz, Filmemacher und in Georgien seit vielen Jahren ebenso zu Hause wie in Deutschland. Auch viele seiner Filme porträtieren Georgien in seiner Schönheit wie in seinen großen politischen Konflikten. Gerade ist in der Mediathek von Arte sein Film über ein scheiterndes Hafenprojekt zu sehen. Heißt trotzdem Hafen der Hoffnung. Stefan Tolz, erstmal herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Tolz, zweite Heimat Georgien, dann sind Sie da ja auch erstmal gern. Wenn Sie Ihre fünf Sinne zusammennehmen und an Ihr Georgien denken, was hören, was sehen, was riechen Sie innerlich zuerst?
Ja, ich denke, natürlich ist wichtig, dass Georgien das Land des Weines ist, in dem der Wein zum ersten Mal kultiviert wurde. Ich komme aber aus Süddeutschland und bin auch ein Bergsportler und Skiläufer und liebe es zu wandern. Dafür ist dieses Land wunderschön. Es ist ein Land, was für gerade die nördlichen Völker Osteuropas immer das Italien, das Spanien sozusagen war. Es ist ein bisschen das Schlaraffenland mit der wunderschönen Kultur, der Gesänge, die Georgier haben, die tolle Poesie, die sie haben in ihrer Sprache. Die großen Tische, die man hier in Georgien hat, wie man die Familie feiert. Also Georgien ist schon etwas, finde ich, ganz besonders, ein ganz besonderes Stückchen Land auf dieser Welt. Und dementsprechend haben die Georgier ja auch immer den Spruch, wenn Gott sich ein eigenes Stück Land hätte aussuchen können auf der Erde, dann wäre es Georgien.
Wir sprechen mit dem Filmemacher Stefan Tolz über die politischen Konflikte Georgiens, genauso darüber, wie man als Filmemacher anhand einiger Beispiele ein Land wie in der Nussschale zeigen kann und auch darüber, warum ein Saftladen für die ganze Welt stehen kann. Georgien ist ein kleines Land, ein bisschen größer als Bayern. Die hohen Berge des Kaukasus gehören genauso dazu wie die traumhafte Schwarzmeerküste und ihr mediterranes Klima. Angrenzend an Russland und die Türkei, ein Brückenland also zwischen Europa und Asien. Und dort lebt unser Gast, Stefan Tolz. Und Herr Tolz, gerade nach der Mobilmachung durch Russlands Präsidenten ist Georgien aktuell eines der Länder, wohin viele russische Männer auch wollen, um der Einberufung zu entgehen. Wie hat sich Georgien in den letzten Monaten verändert?
Ja, also ich denke, für die Georgier ist es besonders spürbar geworden, natürlich, wenn man sich überlegt, dass in diesem Land nur 3,7 Millionen Menschen überhaupt leben insgesamt, dann merkt man natürlich, wenn so eine Bewegung kommt von vielen jungen Menschen, es sind ja nicht nur junge Männer, es kommen ja ganze Familien meistens auch mit zum Teil, also die kommen auch oft nach, dass die Frauen und Kinder hinterherholen. Und da sind es einfach natürlich jetzt Bewegungen, die man merkt und spürt in der Stadt, was zum Beispiel die Preise angeht. Wir haben ja überall Preissteigerungen, aber gerade in Georgien sind natürlich jetzt gerade extrem die Immobilienpreise in die Luft gegangen.
Und ich glaube, Ihr Handy ist auch ein bisschen mit georgischer Musik behaftet. Ob Sie es bitte ausmachen würden oder ein Handy?
Ist nicht meins, aber ist jetzt glücklicherweise gerade ausgegangen.
Klang so ein bisschen georgisch-folkloristisch.
Also jetzt hier bei uns ist einfach tatsächlich die Situation, dass es jetzt zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, in Tiflis ist eine sehr westlich orientierte junge Gesellschaft. Es ist vielleicht ein bisschen bekannt, dass es hier auch so Clubs gab, dass es hier eine ganze Bewegung gab von vielen jungen Künstlern, dass Georgien das Gastland bei der Frankfurter Buchmesse war. Es gibt hier also einen sehr quirligen, lebendige Kultur, sehr westlich orientiert. Und jetzt seit ein paar Monaten hat man plötzlich russische Restaurants, russische Buchläden, russische Cafés. Das heißt, es hat sich hier wieder etwas, ich sage wieder, weil natürlich in der Sowjetunion hier auch sehr viel russischsprachig war. Und jetzt kehrt so etwas wieder zurück. Und das bedeutet natürlich für ein Land, was seit 30 Jahren versucht, unabhängig oder sich aus dem russischen Dunstkreis zu lösen und in Richtung EU strebt, ist das natürlich eine Entwicklung, die man hier nicht nur mit Freude, sondern sicher auch mit Sorge betrachtet. Wenn ich sage Freude, dann meine ich das deshalb, weil natürlich auch neue Kaufkraft von den Russen ausgeht, die hier sind. Das heißt, Georgien ist ein Tourismusland, es lebt sehr viel vom Tourismus und da ist eben so etwas, dass da jetzt sehr viele Russen auch kommen, hilft dort auch vielen Georgiern. Es hat also sowohl positive wie negative Auswirkungen.
Es sind ja auch nicht nur russlandkritische Menschen gekommen, die in irgendeiner Form vielleicht auch nur der Einberufung entgehen wollen, sondern ich las seit Februar, also seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine, seien allein 45.000 Bankkonten in Georgien von Russen eröffnet worden. Schafft das eigentlich auch Konflikte im täglichen Leben in Tiflis?
Also man merkt es, Sie müssen sich vorstellen, es gibt tatsächlich sehr viele Junge, vor allen Dingen aus der IT-Branche oder aus Unternehmen, die mit russischen Unternehmen, die mit dem Westen zusammengearbeitet haben oder die westliche Kunden haben, die waren ja dann von Sanktionen belegt. Also dadurch, dass jetzt einfach kein Geldverkehr mehr so gehen konnte, dadurch, dass sie nicht mehr die Verbindung hatten von Russland in den Westen. Und deshalb war es ganz verständlich, dass diese jungen Unternehmer natürlich gucken mussten, wo sie hingehen, und Georgien ist zumindest ein Land, wo man 365 Tage ohne Visum rein kann. Deshalb war Georgien, auch wegen der Sprache, weil viele Leute noch Russisch sprechen, natürlich für diese jungen Russen, auch wenn sie überhaupt nicht Putin-kritisch sein müssen, einfach erst einmal eine gute Stätte, um ihr Geschäft weiterzuführen. Es ist aber so, dass natürlich für die Georgier das natürlich einfach bedeutet, zum einen könnten da eventuell neue Arbeitsplätze entstehen, zum anderen ist es aber eben so, dass man merkt, die ganze Atmosphäre hier verändert sich, und durch diese Russen kommt wieder so ein Gefühl, es gibt wieder so eine neue Gesellschaft, es kommt wieder eine Macht von außen, die hier eine neue Rolle spielt, und dementsprechend sieht man jetzt bei manchen Cafés oder bei manchen ganz richtig jetzt aufgedruckt und große Schilder, wo draufsteht, in unser Café, in unser Restaurant, kommen bitte nur Leute rein, die unterschreiben, Putin ist ein Kriegsverbrecher.
Tiflis ist eine quicklebendige Großstadt, die sich sehr nach Westen orientiert, aber einige Gebiete Georgiens sind ja auch bis heute von Russland besetzt, seit dem Kaukasuskrieg. Es ist, wie gesagt, ein sehr kleines Land. Ist das vergleichbar mit dem, was auf der Krim passierte oder was heute in der Ukraine passiert?
Es ist vergleichbar, und deshalb ist es ja so entscheidend, sich nicht nur die Ukraine anzugucken, sondern sich auch zu gucken, was ist eigentlich in der Republik Moldau passiert mit Transnistrien, was ist eigentlich in Georgien passiert mit den zwei Teilrepubliken, dem sogenannten Südossetien und Abchasien. Das sind Entwicklungen, die haben sich über viele Jahre eigentlich entwickelt, aber spätestens 2008, also als es den Krieg hier in Georgien gab, kann man eigentlich sehen, mit welchen Methoden hier vorgegangen wird, um diese Länder an Russland zu binden und an Russland zu halten und nicht frei werden zu lassen, um wirklich voll souverän in den Westen sich integrieren zu können. Und diese Entwicklung, es sind eben nicht nur die Krim und es ist nicht nur der Donbass. Und aus diesem Grund sind diese Länder, die das ähnlich erlebt haben, die ähnlich grüne Männchen ohne Abzeichen erlebt haben in ihren Ländern, nur haben wir das im Westen nicht so deutlich wahrgenommen oder wahrgenommen und wieder vergessen aus wirtschaftlichen Gründen. So muss man einfach sehen, dass das ganze Problem viel größer ist und es sich nicht nur um den Osten der Ukraine dreht. Und wenn man in Georgien lebt und hier von Tiflis, von wo ich sitze, sind russische Truppen ungefähr 60 Kilometer von hier entfernt. Das ist ja keine Distanz. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine Situation, die sehr angespannt ist, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in den anderen Ländern.
Sie haben über 5 Jahre lang als Dokumentarfilmer das wohl ambitionierteste Großprojekt in Georgien begleitet. Ein Tiefseehafen an der Schwarzmeerküste soll oder sollte entstehen. Georgiens Hafen der Hoffnung, so heißt Ihr Film. Und er erzählt doch vom Scheitern. Denn das Großprojekt des Hafens von Anaklia zeige das Scheitern Georgiens auf dem Weg nach Westen, so sagen Sie über diesen Film. Erklären Sie uns das. Welche Hoffnung scheitert und warum?
Anaklia, unabhängig davon, ob man jetzt sagt, dieser Hafen sei sehr sinnvoll oder wie wichtig ist die chinesische oder neue chinesische Seidenstraße für die Zukunft des Handels, denn dieser Hafen sollte Teil dieser neuen Seidenstraße werden. So war dieser Hafen ein Projekt, wo man versucht hat, mit amerikanischen und europäischen Partnern zusammen Georgien in die Wirtschafts- und Handelsgeflechte gerade der EU und Amerikas mit einzubinden. Und da hat man natürlich, wenn man so etwas versucht und man weiß, welches große Interesse Russland daran hat, Georgien an sich zu binden und an sich zu halten, hat man natürlich automatisch Konflikte. Und das fand ich eine sehr spannende Ausgangslage, indem man einfach einmal versucht, die Protagonisten dieses Hafenbaus, also diejenigen, die diesen Hafen bauen wollen, über Jahre mal zu begleiten und schauen, was da passiert. Das war im Prinzip die Idee. Das heißt, dass man einfach mal aufzeigen kann, welche Entwicklungen gibt es dann, wenn ein kleines Land und ein Schwellenland wie Georgien, was eigentlich wirklich sehr viel Potenzial hat, gleichzeitig aber auch noch sehr arm ist, wie kann dieses Land in den Westen kommen? Und das war eigentlich jetzt die Ausgangslage, weshalb ich mich diesem Thema gewidmet habe.
Stefan Tolz erreichen wir im georgischen Tiflis, seiner zweiten Heimat seit vielen Jahren. Und seinen aktuellen Dokumentarfilm, an dem er 5 Jahre arbeitete, Georgiens Hafen der Hoffnung, den finden Sie in der Mediathek von Arte. Und Herr Tolz, Sie haben uns gerade erzählt, Hafen der Hoffnung sollte den Seeweg von Asien nach Europa verkürzen, sollte, weil derzeit liegt das Projekt auf Eis. Und das liegt offenbar im Interesse der russischen Seite, aber das heißt dann doch auch, dass die georgische Regierung die Interessen der russischen Seite erfüllt und sozusagen das Projekt mit sabotiert. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist zumindest der Vorwurf, den das Konsortium, das den Hafen bauen wollte, erhebt. Also ich denke, es ist ein sehr kontroverses Thema. Es wird hier sehr kontrovers in Georgien diskutiert. Und zum einen kann man natürlich sagen, dieser Hafen war eine Riesenchance für das Land Georgien. Zum zweiten ist natürlich aber auch die Frage, hätte man genügend internationale Investoren? Denn es ist ein sehr großes Projekt. Es ging um 2,5 Milliarden Euro letztlich. Jetzt erst einmal 600 Millionen für den ersten Teil des Baus dieses Hafens. Aber man muss natürlich sagen, dass dieser Hafen auf einer Strecke liegt, Aserbaidschan, Kasachstan, durch das Kaspische Meer, Georgien, bis man dann Waren zwischen China und Europa austauschen kann über diese Handelsroute. Das war so die Idee, um die es ging. Da gibt es natürlich viele Fragezeichen auch, dass man gar nicht weiß, wie viel Handel geht über diesen Hafen, wie wichtig wäre diese Route.
Aber seit 5 Jahren laboriert man da herum und als Sie begonnen haben, war es wohl wirklich Georgiens Hafen der Hoffnung. Man hat ordentlich ausgebaggert, da liegen große Sandhalden rum, aber im Moment passiert wohl nichts. Wie sieht es denn in Anaklia, in diesem Ort, wie sieht es da heute denn aus?
Man muss tatsächlich sagen, es ist jetzt ein sehr trauriger Ort, denn das, Sie müssen sich vorstellen, das war früher auch ein Sumpfgebiet, auch ein Naturgebiet mit kleinen Höfen und Gehöften. Und momentan ist das eine riesige Sandwüste, die da jetzt am Schwarzen Meer ist. Im Winter, wenn starke Winde kommen, dann betrifft dieses auch die ganze Bevölkerung, weil dieser ganze Sand dann reingeweht wird in die ganzen Häuser und die ganzen Leute, die mit diesem Sand zu kämpfen haben. Es ist natürlich auch nicht touristisch attraktiv, so eine Riesenwüste direkt jetzt am Meer zu haben. Das heißt, das ist jetzt für die Leute dort eine sehr, sehr schwierige Situation. Und in meinem Film beobachte ich ja auch genau die Entwicklung, die jetzt nicht nur das Konsortium gemacht hat, das versucht hat, den Hafen zu bauen, sondern auch die Bevölkerung vor Ort. Und das liegt direkt an der Grenze. An der Grenze zu Abchasien und dementsprechend ist das ein sehr wichtiger Ort, wo es auch Flüchtlinge gibt, die geflohen sind von der Krieg, den es damals gegeben hat in Abchasien.
Viele einfache Leute, die in Hoffnung auf besseres Leben dran geknüpft haben, aber auch zum Teil vielleicht etwas überambitioniert erst das Hotel gebaut haben, bevor irgendwie vom Hafen was zu sehen war. Das ist menschlich sehr bewegend, was sie da erfahren haben. Ihr Film legt nahe, wie auch viele Menschen in Georgien das nahelegen, dass das ambitionierte Hafenprojekt scheitert, weil eben Russland eigene Häfen ausbauen will und auf verschiedensten Kanälen versucht, darauf einzuwirken, dass die Georgier diesen Hafen auch nicht haben werden. Es ist auch ein russlandkritischer Film. Herr Tolz, leben Sie seitdem gefährlicher in Tiflis? Machen Sie sich Sorgen?
Nun, der Film ist ja jetzt erst einmal herausgekommen, ist ja erst seit vorgestern überhaupt in der Mediathek und zu sehen. Ich selber versuche ja zu beobachten und versuche mit meinem Dokumentarfilm jetzt nicht unbedingt eine Seite richtig klar fest als die richtige hinzustellen, sondern versuche eigentlich mit dem Film nur ein Bewusstsein zu schaffen und zu gucken und zu merken, da sind sehr interessante Aspekte, die man gar nicht so weiß. Und da einfach mal sich einzuarbeiten. Das versuche ich eigentlich zu machen. Und eben auch, was jetzt nicht nur dieses Thema angeht, sondern generell die Situation in Georgien. Und ich glaube, es ist schon für mich manchmal die Frage, wie sicher bin ich hier? Muss ich eventuell mehr aufpassen oder so etwas? Aber gleichzeitig bin ich natürlich trotzdem ein Deutscher. Ich bin ein EU-Bürger und ich habe trotzdem natürlich gewisse Freiheiten, gewisse Sicherheiten, die vielleicht Georgier, die hier auch darum kämpfen, Themen zu machen, die vielleicht nicht jedem passen und die nicht jedem gefallen, diese zu bearbeiten. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man manchmal auch für diese Werte der freien Berichterstattung und für die Werte der Freiheit der Kunst, für die Werte, die wir eigentlich verfolgen, dass man auch Kritik üben kann und dass wir verschiedene Meinungen nebeneinander stehen lassen können, dass wir dafür manchmal einstehen müssen. Und ich denke, dieser Film ist auch jetzt zumindest, was Georgien geht, ein Beispiel dafür.
Gehen wir mal zu Ihnen selbst und zu Ihrer Lebensgeschichte. Sie waren 1990 zum ersten Mal in Georgien, noch vor Ende der Sowjetunion, um dort Film zu studieren. Eine Ihrer Stationen, um Film zu studieren, war Tiflis. Warum haben Sie sich 1990 ausgerechnet Georgien dafür ausgesucht?
Das ist witzigerweise bei der Berlinale passiert, weil ich dort mit dem Menschen gesprochen habe, mit Herrn Schlegel, der damals die Filme ausgesucht hat für die Berlinale aus Osteuropa und der mich darauf hingewiesen hat, als dem, bei dem war, hatte ich Unterricht an der Münchner Filmhochschule damals und der mich dann darauf hingewiesen hat, dass wenn ich Film studieren will, dann kann ich das in Moskau machen, an der Moskauer Filmhochschule. Wenn ich aber auch einen Film wirklich machen will, dann sollte ich nach Georgien gehen. Denn damals war einfach die Filmhochschule in Moskau noch sehr stalinistisch und sehr streng organisierend, während man in Georgien schon ein bisschen diese Opposition und dieses Gefühl gespürt hat, hier kann man ein bisschen mehr machen, hier kann man mit Symbolen, hier kann man mit Poesie etwas erzählen, um Kritik zu üben, um auch sich gegen die Sowjetunion zu richten. Das ist einfach sehr wichtig gewesen hier für das Kino in den 80er Jahren hier in Georgien. Das wurde eben ermöglicht unter Gorbatschow und Shevardnadze. Und dadurch war Georgien erstmal für mich ein Filmland. Ich wusste ansonsten, außer Dynamo Tiflis, hatte ich noch nichts gewusst über Georgien und habe mir dann selber dieses Land 1990 erschlossen.
Aber jenseits von Dynamo Tiflis, ich glaube auch, das Englisch war in Georgien um 1990 vielleicht noch nicht ganz so gut. Kannten Sie die Sprache? Also wie haben Sie das gemacht?
Ich musste damals als DAAD-Stipendiat Russisch lernen. Ich komme, wie gesagt, aus Süddeutschland. Ich hatte also mit Osteuropa und Russland eigentlich nichts am Hut. Habe dann aber Russisch gelernt, um hier eben an diese kleine Filmhochschule in Georgien gehen zu können. Habe dann aber, als ich kam, feststellen müssen, dass es an der Filmhochschule gar keinen russischen Unterricht gab. Also ich hatte die Sprache eigentlich studienmäßig für vollkommen umsonst gelernt und war dann gezwungen, sozusagen Georgisch zu lernen. Es ist eine wunderschöne Sprache, eine sehr poetische Sprache. Einfach nur als Beispiel, schwanger heißt auf Georgisch Orsuli, das heißt zweiselig. Also das ist das Wort für schwanger zum Beispiel. Das heißt, das die georgische Sprache, die suchen eigentlich immer sehr, sehr viel nach Poesie. Und das macht es auch Sprach, so schwierig die Sprache auch ist, es macht sehr viel Spaß, diese Sprache zu sprechen, zu lernen und immer wieder kleine Details zu entdecken, wie sich die Georgier austauschen.
Zweiselig für schwanger, das ist wirklich wunderschön. Wie war das Wort nochmal, damit ich es übe?
Orsuli.
Okay, ich will das nicht
blamabel verhunzen. Ist zwei und Suli ist die Seele.
Aber Sie haben uns auch erzählt, das sei so temperamentsmäßig das Italien Südosteuropas, Weinfeste, Dolce Vita. Ich glaube, Sie trinken auch den eigenen Wein. Aber die Lebensart ist tendenziell eine fröhliche, oder?
Die eine fröhliche mit Melancholie, würde ich sagen. Und es ist auch immer wieder wichtig, dass hier die Extreme zusammenkommen. Das sieht man auch an den georgischen Tischen. Zum Beispiel, auch wenn die Georgier feiern, werden sie immer ihrer Toten gedenken. Und das ist auch zum Beispiel etwas, es gibt immer einen Trinkspruch auf die Toten, auf die Verwandten, die nicht mehr bei uns sind. Und das finde ich zum Beispiel etwas ganz wichtig. Selbst in den fröhlichsten, bei Geburtstagen, bei Hochzeiten, wird in jedem Fall einmal von allen auch der Toten gedacht. Und dadurch hat man die Menschen, die nicht mehr bei einem sind, trotzdem wieder bei sich, weil man so oft an sie denkt und so oft von ihnen spricht, auch mit anderen darüber spricht am Tisch. Das ist mal als Beispiel, dass es zwar eine Fröhlichkeit gibt, aber auch in den Gesängen, auch in der Poesie immer wieder auch die Traurigkeit durchdringt.
Das alles erzählt uns Stefan Tolz, der heute genauso viel in Georgien lebt wie in Deutschland und dieses Land auch ins Herz geschlossen hat. Danke dafür. Unser Gast Stefan Tolz dreht vielbeachtete Reportagen und Dokumentarfilme, wurde unter anderem mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet und lebt heute in München und im georgischen Tiflis. So 50-50, das klingt anstrengend, hin und her pendeln.
Hallo? Ja, es klingt, können Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie hören.
Ja, wunderbar. Nein, also es ist manchmal anstrengend, vor allen Dingen, weil die Flüge nach Georgien immer nachts gehen. Das heißt, man startet meistens abends in Deutschland, das ist noch ganz gut, kommt aber mitten in der Nacht so 3-4 Uhr morgens hier an und startet entsprechend auch von Georgien immer wieder in den frühen Morgenstunden. Die Flüge gehen so um 4 oder 5 oder 6 Uhr morgens. Das macht es natürlich sehr anstrengend, zwischen den beiden Ländern zu pendeln.
Inzwischen haben Sie beide Staatsbürgerschaften. Sind mit einer Georgierin verheiratet, aber sie sind aufgewachsen, 1966 geboren, aufgewachsen im Badischen nahe der französischen Grenze. Das heißt, so besonderes Interesse für Osteuropa war zumindest nicht in die Wiege gelegt, oder?
Nein, ich denke definitiv nicht. Für mich war auch immer Paris näher als Berlin, weil ich wirklich ganz eben und direkt in der Nähe von Straßburg aufgewachsen bin. Aber ich bin als junger Mann, als Student, als Schüler schon in den USA gewesen, schon mit 15 und anderthalb Jahre und habe mich dort aufgehalten. Und das hat so das Interesse geweckt für fremde Kulturen und vor allen Dingen auch, fand ich sehr spannend, den Blick auf Deutschland von außen. Das heißt, es ist nicht nur, man lernt etwas anderes kennen, sondern man guckt auch mit einem gewissen Abstand auf den eigenen Kirchturm, sage ich jetzt mal. Und das fand ich ein sehr spannendes Erlebnis als junger Mensch. Und ich glaube, das hat mich generell geprägt, sowohl in der Arbeit, die ich mache. Denn wenn ich aus fremden Ländern Filme mache oder etwas berichte, ist es ja nicht nur Georgien, ich war ja in vielen anderen Ländern. Und wenn man dann etwas versucht zu erzählen, Geschichten zu erzählen, aus der Perspektive dieser Menschen für ein deutsches Publikum, ist es eben etwas anderes, wie wenn ich aus Deutschland sage, ich gucke jetzt mit deutschen Augen mir das fremde Land an. Sondern ich versuche eben immer, die Perspektive der anderen einzunehmen und diese einem deutschen Publikum verständlich zu machen.
Sie sind wirklich weit rumgekommen als Junge noch USA, dann im Studium oder kurz nach dem Studium auch eben Stationen in New York, in Peking, jetzt seit langem, langem in Tiflis. Wenn Sie schon von dem Kirchturm sprechen, der von überall anders aussieht, Herr Tolz, wie hat sich denn Ihr Blick auf Deutschland geformt von außen?
Nun, er hat sich auch sehr positiv geformt. Also man lernt Deutschland und das, was wir eigentlich an Demokratie und an Freiheit und an Werten praktizieren und leben können in Deutschland, das lernt man schon sehr wertschätzen, wenn man woanders lebt und mitkriegt, wie die Freunde in anderen Ländern welche Perspektiven haben, welche Möglichkeiten sie haben. Und gerade auch als Filmemacher, der Dokumentarfilme macht, merke ich einfach, welche große Unterstützung man in Deutschland hat. Also ich bin ja auch in der Deutschen Filmakademie, ich unterrichte an Filmhochschulen. Ich merke einfach, welche Freiheiten wir haben, um uns auszudrücken, um Kreativität zu entwickeln, um Meinungsfreiheit zu praktizieren. Ich finde, das sind sehr wichtige Werte und das lernt man erst recht zu schätzen, wenn man eben im Ausland ist.
Wenn man das erst recht zu schätzen lernt, Herr Tolz, ist es dann auch manchmal so, wenn Sie in Deutschland sind, dass Sie sich wundern, worüber wir uns hier aufregen?
Das ist es manchmal schon. Also ich genieße es deshalb. Man kann nicht die ganze Zeit deutsche Nachrichten gucken. Dann lebt man ja wieder, da braucht man gar nicht im Ausland zu sein. Aber wenn man zumindest einmal in der Woche die Heute-Show anguckt und dann weiß man, was in Deutschland passiert und es wird gleich durch den Kakao gezogen, dann ist man zumindest, guckt man mit einem Lächeln auf viele Dinge. Es gibt allerdings natürlich auch manche Entwicklungen, gerade wenn man jetzt guckt, was am rechten und linken Rand in Deutschland passiert, was den Krieg in der Ukraine angeht, wo man wirklich mit Sorge drauf guckt. Also dann gucke ich wirklich und manchmal denke ich, Menschenskind, schade, dass diese Menschen sich nicht öffnen und wirklich mal auch eine andere Perspektive einnehmen, sondern ganz fest so von überzeugt sind, dass sie hier belogen und betrogen werden und dass eigentlich man eine ganz andere Richtung einschlagen sollte. Das ist natürlich schon sehr belastend für mich als Deutscher, wenn ich das mitkriege und ich lebe hier in einem Land, was eben ähnlich bedroht ist wie die Ukraine.
Und wenn man sich Ihren Lebensweg anschaut, Herr Tolz, also Journalist, das stand wohl relativ früh fest. In Ihren Dokumentarfilmen ist es ja auch oft eine Mischform, auch viel Künstlerisches ist drin, nicht nur Bericht. Aber angefangen haben Sie, wenn ich es richtig weiß, ganz schulmäßig mit Praktika im Lokalen. Erinnern Sie sich noch so an die erste Goldhochzeit, den legendären Kaninchenzüchterverein? Haben Sie da losgelegt oder haben Sie das ausgelassen?
Ja, also ich wollte tatsächlich ursprünglich mal Journalist werden. Ich habe mich dann schnell davon verabschiedet, als ich an die Filmhochschule kam und merkte, dass einfach der Dokumentarfilm, also das ist ja eine Kunstform, also keine journalistische Auseinandersetzung mit Themen, sondern dass man sich wirklich als Dokumentarfilmer sehr mit Menschen auseinandersetzt, versucht, Geschichten anders zu erzählen und eher wie im Spielfilm zu erzählen, also wirklich mit einem dramaturgischen Mitteln zu arbeiten, weniger als mit Text zum Beispiel. Das sind so Dinge, die haben mich sehr, sehr fasziniert und das hat angefangen im Badischen tatsächlich, weil damals auch die wichtigste Dokumentarfilmredaktion in Deutschland in Baden-Baden beim Südwestfunk, heute Südwestrundfunk, war. Und dementsprechend habe ich durchaus meine ersten Schritte erstmal im heimischen Offenburg, im Kinzigtal, im Schwarzwald gemacht und Filme dort gemacht, bevor man dann in die große, weite Welt ging.
Wie kam es überhaupt, dass es Filme wurden? Denn mir wurde gesteckt, Godard hätten Sie für eine Reifenfirma gehalten. Das liegt für einen Filmer doch dann ein bisschen auf der Anekdotenseite. Gut, er ist gerade kürzlich gestorben. Stimmt das wirklich oder wurde das gut überliefert?
Das stimmt wirklich und es ist halt einfach so, ich wollte tatsächlich eine Art Gerd Ruge oder Dieter Krohn sogar damals werden. Das waren so Vorbilder, also tatsächlich Journalismus, und habe eigentlich tatsächlich keine Ahnung gehabt, welche tollen Möglichkeiten es im Film gibt, was Filmsprache ist. Da kannte ich mich tatsächlich zu wenig aus. Ich komme aus einer Sportlerfamilie. Mein Vater war der Skilehrer meiner Mutter. Ich stand schon mit 3 Jahren auf den Skiern. Das heißt, ich war immer in den Bergen, ich war auf dem Tennisplatz, ich habe gefochten, ich war Sportler, ich hatte mit Kultur und mit Film gar nicht viel am Hut. Und das hat sich tatsächlich dann erst im Studium herausgebildet.
Stefan Tolz, rund 30 Dokumentarfilme hat er bislang gedreht, viele in Georgien. Da erzählt er in seinen Filmen wie in der Nussschale von Land und Leuten. Der erste richtig große war, wenn ich es richtig weiß, Herr Tolz, das kaukasische Gastmahl. Und da porträtieren Sie Menschen anhand von Trinksprüchen. Darauf muss man erstmal kommen.
Ja, wobei es nahe liegt, wenn man Georgien kennt und jeder Ihrer Hörer, der vielleicht schon mal in Georgien war und Georgien kennt, bereist hat, der kennt die georgischen Tische, die georgischen Gelage. Und das ist für die Georgier nicht nur etwas, wo man einfach sich betrinkt. Also es geht nicht darum, möglichst viel Wodka zu trinken, sondern es geht tatsächlich, ist das ein Ritual. Und das Entscheidende ist, dass man einen Tischherrn hat und dieser Tischherr, oder es kann durchaus auch eine Frau sein, es muss nicht ein Mann sein, es ist ein Tamada, und dieser Tamada stellt die verschiedenen Leute, die am Tisch sitzen, einander durch Trinksprüche vor. Und das Entspannende ist, dass ein guter Tamada, dem gelingt es im Verlauf eines Abends, eines Essens, tatsächlich alle miteinander bekannt zu machen. Das finde ich sehr spannend, weil wenn man bei uns sich vorstellt, Sie sitzen in einer Hochzeitsgesellschaft, dann kennen Sie anschließend nach der Hochzeit vielleicht die Leute, die um Sie rum sitzen, aber derjenige, der 10 Meter weg saß an einem anderen Tisch oder ein bisschen weiter hinten saß, von dem haben Sie keine Ahnung. In Georgien kennen Sie am Ende eines solchen Gastmahls eigentlich jeden, der am Tisch saß, weil der Tamada über jeden etwas erzählt hat. Und das finde ich eben eine sehr, sehr spannende Tradition. Dementsprechend ist bei dem Film Das kaukasische Gastmahl ein solches Tischgelage der Rahmen. Und bei jedem Trinkspruch verlässt dann die Kamera und der Film den Tisch und geht in das Leben der jeweiligen Person.
Und wir hatten eben wieder ein georgisches Handy im Original, das ich Sie bitten möchte, nochmal auszumachen parallel. Und dann müssen Sie uns doch verraten, wenn jeder so einen Trinkspruch hat, haben Sie selber einen, so einen privaten Tamada heißt das, glaube ich? Gibt es sowas für Sie?
Also es gibt keinen in dem Sinn privaten Trinkspruch, sondern man versucht aber oft mit Poesie etwas zu machen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel über eine Person, die schon mal zum Beispiel in Deutschland war und die man weiß, die war gerade in Lübeck, dann würde man zwischendurch etwas erzählen zu dieser Person und könnte dann auf die Manns eingehen und könnte dann von mir aus etwas über die Buddenbrooks erzählen. Und so wird dann ein Abend plötzlich ganz interessant, obwohl nur irgendjemand, der am Tisch saß, gerade in Lübeck war. Ne? Also das heißt, so würde man zum Beispiel den Abend gestalten. Das heißt, es gibt nicht ein festes Konzept. Es gibt feste Themen, man sollte jeden ansprechen, man sollte auf die Toten, man sollte auf die Kinder, man sollte auf den lieben Gott trinken. Es gibt also schon gibt auch eine konkrete Reihenfolge, wie das also funktioniert an einem georgischen Tisch. Aber es hängt sehr viel von diesem Tamada ab, wie dieser Abend gestaltet ist.
Mhm. Nun leben Sie da schon lange. Sie sprechen die Sprache. Das hilft natürlich beruflich. Aber zählt das eigentlich für Nachbarn, bekannte Menschen, auch Menschen, die Sie filmen möchten? Gehen Sie da schon als Georgier durch? Oder sind Sie für die Menschen dort immer noch der Zugezogene bestenfalls?
Ja, also ich glaube, dieses georgische Völkchen, ich glaube, da gibt es auch andere Gebirgsvölker wie die Schweizer oder die Österreicher, für die wird man auch, selbst wenn man die Sprache sehr gut kennt, immer derjenige von außen bleiben. Das ist auch bei den Georgiern so. Die haben also auch, so sehr ich eine georgische Frau habe, so sehr ich die georgische Sprache spreche und einen georgischen Pass habe, ich habe ja die doppelte Staatsbürgerschaft, so sehr bin ich trotzdem immer wieder für sie der Ausländer. Für sie ist es, man muss aber auch wissen, dass natürlich bis vor kurzer Zeit es wahnsinnig wenige westliche Menschen überhaupt gab, die in Georgien gelebt haben oder die Sprache gelernt haben.
Ganz zu Beginn habe ich gesprochen in dieser Sendung, dass wir mit Ihnen auch klären würden, warum man an eine Limonade die ganze Welt knüpfen kann. Ein Projekt, das Ihnen seit langem im Kopf rumspukt, heißt Saftladen. Saftladen ist eigentlich was nicht so richtig viel taugt. Sie nehmen das ganz wörtlich. Ihr Saftladen ist ein Saftladen. Was für einen Saftladen wollen Sie nochmal in die ganze Welt schicken?
Ja, es gibt ja auch ein Buch, Das achte Leben von Nino Haratischvili, das vielleicht der ein oder andere gelesen hat, ihre Zuhörer. Nino nimmt auch eine Dynastie damit letztlich mit in ihr Buch ein, um die dieser Film geht und um die auch dieser Spielfilm Der Saftladen geht. Denn es gab hier eine Dynastie von Limonadenmachern und jemand auch, der die Limonade mit Estragon erfunden hat. Jetzt sagt man in Deutschland Estragon-Limonade. Ja, Estragon-Limonade war gerade in der Sowjetunion die beliebteste Limonade, kann man eigentlich sagen. Ein so ganz grünes Getränk, genauso wie Birnenlimonade, was wir in Westeuropa ja auch so gut wie gar nicht kennen. Und das wurde hier entwickelt von einem Georgier, der einen ganz berühmten Laden hatte, in dem man vor den eigenen Augen wurden dort reine Fruchtsäfte, Fruchtextrakte gemischt mit Wasser und Kohlensäure. Und das war hier eine Institution, wie vielleicht in München das Hofbräuhaus, war hier in Georgien jeder Gast, der nach Tiflis kam, musste unbedingt einmal in diesen Laden mal eine Limonade trinken. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, wo ich zusammen mit georgischen Drehbuchautoren einen Spielfilm entwickelt habe, wo wir die Idee verfolgen, wie wäre es denn, wenn alle möglichen Säfte in einem Hinterraum, in einem geheimen Labor entwickelt werden und mit diesen Säften die ganze Weltgeschichte beeinflusst wird. Also ein bisschen, sage ich mal, Forrest Gump aus Georgien, wo plötzlich die ganze Weltgeschichte durch Limonaden aus Georgien beeinflusst wird. Also ein bisschen fantasievolles Märchen und an dem arbeite ich gerade.
Ich habe schon viel gelernt in dieser Stunde, Herr Tolz. Zum einen das georgische Wort für schwanger, zwei Seelen, das ist wunderschön. Dann haben Sie uns erzählt von den köstlichen Limonaden. Ich möchte aber nochmal zurück in die etwas rauere Wirklichkeit, in die Probleme Georgiens, das Scheitern des Hafenprojekts, russische Interessen, die einiges auch sabotieren. Nun möchte Georgien gerne in die Europäische Union, hat aber anders als die Ukraine und Moldawien den Kandidatenstatus dafür in diesem Sommer nicht erhalten. Und die EU fordert, dass Georgien dafür noch allerhand Hausaufgaben machen müsse. Zum Beispiel müsse sich der politische Ton ändern. Wie sehen Sie denn die Zukunft Ihrer zweiten Heimat?
Wenn man meinen Film sieht, dann merkt man eigentlich, dass da momentan eine sehr hoffnungslose oder eine Stimmung im Land ist, die leider ein bisschen depressiv ist, ein bisschen schwierig ist. Das liegt natürlich auch daran, was Sie gerade ansprechen, dass es hier wirklich momentan politisch gerade nicht weitergeht und man das Gefühl hat, dass die jetzige Regierung nicht mit voller Kraft alles dafür tut, dass Georgien wirklich diesen Kandidatenstatus für die Europäische Union bekommt. Und das frustriert natürlich viele junge Menschen, die eigentlich in Europa ihre Zukunft sehen, die vielleicht auch in Europa schon gelebt oder studiert haben. Und das ist natürlich ein Konfliktpotenzial, was es jetzt gerade in diesem Land gibt. Denn es gibt sehr viele arme Menschen, die einfach erst einmal nur ein Almosen haben möchten oder denen schon reicht, wenn sie ein bisschen Erhöhung der Rente bekommen durch die Regierung. Und das ist so ein bisschen so ein Spannungsfeld, in dem sich dieses Georgien gerade bewegt.
Stefan Tolz hat uns in dieser Stunde viel von seinen Filmen erzählt. Er kümmert sich aber auch um die Werke anderer, hat einen Preis ins Leben gerufen, den Adami Medienpreis. Wofür steht Adami? Was ist das?
Also Adami steht, kommt aus dem Wort Adamiani und Adamiani heißt Mensch. Und Adami ist eine Initiative, die ähnlich wie der Zivis Medienpreis in Europa sich vor allen Dingen um die kulturelle Vielfalt in den Medien kümmert. Das heißt, man möchte Menschen unterstützen, die sich um Minderheiten kümmern, die Filme machen, die um ethnische Konflikte, um religiöse Konflikte sich drehen. Also etwas, was in Osteuropa ein ganz großes, wichtiges Thema ist. Und unsere Idee ist, wir machen das gemeinsam mit westlichen Rundfunkanstalten und Partnern in Westeuropa, versuchen wir jungen Journalisten, Filmemachern, Medienschaffenden, Bloggern einfach die Aufmerksamkeit zu geben, auch international, dass ihre Produktionen gesehen werden. Und es geht also nicht nur darum, einfach einen Preis auszuzeichnen oder eine Statue zu übergeben oder einen Geldpreis, sondern es geht vor allen Dingen darum, die Arbeiten dieser Menschen auch international bekannt zu machen. Und so wollen wir einfach Journalisten und Medienschaffende in die Osteuropa einfach dazu animieren. Jawohl, wir glauben, an euch, macht etwas, auch wenn es vielleicht in euren Ländern nicht immer gewertschätzt wird, wenn ihr etwas über Minderheiten oder über kulturelle Vielfalt macht. Und das ist im Prinzip so eine Aufbauarbeit, die ich mit aufgebaut habe. Und aber nicht nur ich, sondern wir wirklich im internationalen Team arbeiten, um junge Menschen zu unterstützen.
Na, dann wünsche ich, dass Sie ihn noch oft vergeben können, den Adami Medienpreis. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan Tolz. Wir haben viel erfahren aus Georgien, viel erfahren von Ihnen. Und ich sage nochmal, der aktuelle Film von Stefan Tolz, Georgien, Hafen der Hoffnung, ist in der Mediathek bei Arte abrufbar. Haben Sie Dank fürs Gespräch, alles Gute und geben Sie gut auf sich Acht.
Vielen Dank. Nachramdis, wie man sagt auf Georgisch. Alles Gute.
Nachramdis, wieder was gelernt.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.